halt die Fresse.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse.
Boah, ich bin, ey, das ist gerade eine Woche, ne? Ich sag's dir. Die macht mich fertig.
Meine war gut.
Ja, keine Sorge, ich hole dich ab. Du bist ganz schnell, bist du richtig dabei.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, ach, einfach gerade, also du kriegst es ja auch mit. Also ich finde, es sind aktuell viele Aufreger. Also fangen wir mal mit den ganz harmlosen Sachen an. Mein Laptop streikt schon wieder, also Windows-Update, danach nur Gülle. Danke, Windows, echt für gar nichts. Also jedes Mal nach einem Windows-Update kostet mich das irgendwie einen halben bis ganzen Tag. Willst du das Microsoft in Rechnung stellen? Ich habe da irgendwann mal diese Kack-Software gekauft. Wenn das wenigstens Freeware wäre, weißt du?
Ja. Ist das nicht? Nee, ist nicht.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Du zahlst für den Müll.
Ja.
So. Ja, dann gut. Politisch kann man sich aktuell nur aufregen.
Ja. Auf jeden Fall, die Gamer sind schuld.
Die Gamer sind schuld. Also, heute, unsere Folge, wir haben es schon genannt, die heißt Teal and Orange, also Türkis und Orange. Ich habe auch hier gerade mein Farbsetup, ist schon Türkis und Orange. Yeah. Das hat auch einen Grund, warum wir die Folge so nennen. Also, wir werden nachher ein bisschen darüber sprechen, was so bei Instagram aktuell so abgeht, was, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet. Dann hast du so ein bisschen noch so, kannst du noch einen kleinen Vorblick geben, über was wir noch sprechen, bevor ich das Intro raushaue?
Ja, bevor ich letzte Woche in den Urlaub geflogen bin, war Jan Laik, der auch bei uns schon hier vor ungefähr einem Jahr in der Klangküche mal zu Gast war. Ja. Thema Nummer eins, da lass uns doch mal kurz drüber sprechen, was da denn überhaupt los ist.
Vor dem Intro oder nach dem Intro?
Nach dem Intro.
Okay.
Und dann haben wir, glaube ich, noch. Ja, warte, ja. Pass auf. Wir haben noch ein paar Hörernachrichten, glaube ich, bekommen.
Ja, auf unsere coole WhatsApp-Handynummer. Ja.
Genau. Und
ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ne, also. Böhmermann und Schulz haben jetzt so ein Telefon eingerichtet, ja?
Jetzt, ja.
Hallo, Entschuldigung, ja.
Willkommen im Jahr 2019.
Echt, also das ist sowas von Klangküche 2017, ja.
Ja.
Aber ey, cool, dass sie jetzt auch auf die Idee kommen, ja, ja.
Ja.
Also da haben wir was bekommen und Mails haben wir auch bekommen.
Ja, wenn wir noch schaffen, dann machen wir noch Mails. Ansonsten würde ich sagen, die Mails, wir haben echt viele Mails bekommen. Mhm. Ansonsten packen wir die alle in die Premium-Folge.
Ja, für die Premium-Folge muss ich meinen Laptop noch an den Start kriegen, aber ich habe ja noch die ganze Nacht.
Hast du noch eine Nachtzeit? Genau. Ja.
Okay. Dann hau ich mal Intro raus und dann geht's los.
Jo.
Yo, yo, yo! Ist Klangküchenzeit! Oh mein Gott!
Alright. So. Du wolltest über Jan Laik sprechen. Oder besonders erstmal, bitte erstmal, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob alle im Bilde sind, was passiert ist.
Ja, ich wollte das so machen. Also, klär mich doch mal auf. Was habe ich dann so verpasst, als ich in der Türkei Cocktail schlürfend am Pool lag mit 30 Grad in der Sonne und was habe ich verpasst?
Okay, ich versuche das jetzt erstmal einfach für dich zusammenzufassen, ja? Wir hatten ja Jan Laik hier in der Klangküche, das weißt du ja zum Glück noch, außer es waren zu viele Cocktails im Urlaub, weiß ich nicht.
Nee, weiß ich noch.
Und da hatte er damals ja schon gesagt, dass er unter Angststörungen, Depressionen gelitten hat und da, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie aktuell das da war. Das war immer so, war ja in so Phasen, ne? Manchmal besser, manchmal schlechter, ne?
Mhm.
Dann ist mir auch schon aufgefallen, dass ich kenne jetzt die genauen Daten nicht mehr. Vor ein paar Wochen wurde sein Instagram-Account ziemlich still. Da kam nichts mehr. Dann hatte ich ihm auch privat geschrieben, habe so gesagt, hey, was ist los? Ich höre gar nichts mehr von dir. Und dann meinte er so, ja, zurzeit geht es hier drunter und drüber, mir geht es nicht so gut und so, aber ich melde mich bald. So. Dann war ich in Hamburg vor ein paar Wochen, habe mich auch mit ihm getroffen, wir haben ein paar Körbe geworfen, haben gequatscht. Da ging es ihm eigentlich soweit okay, aber das weiß man ja eh nie, das weiß man nicht so genau, ne? Also wir haben so 2 Stunden Basketball gespielt.
War das beim Reeperbahn-Festival da in der Zeit?
Genau an der Zeit, also genau das Wochenende. Ja. Ich war zwar nicht beim Reeperbahn-Festival, aber wir waren genau an dem Samstag habe ich mich mit ihm getroffen, da war so mega geiles Wetter. Auch mit seinem Hund da, dem Bruno, und dann haben wir Körbe geworfen, ein bisschen geschnackt, wie man so bei euch im Norddeutschen sagt.
Ja.
Ja, aber war jetzt, also hatte ich dann, ich glaube, damals hatte ich es auch ganz kurz in irgendeiner Finanzwoche erwähnt, also war gar nicht dramatisch oder so, ne? Wir haben einfach ganz easy Körbe geworfen, wir haben jetzt auch nicht so knallharten Business-Talk oder Projekte oder so besprochen, ne? Weil er hat ja gesagt, ihm geht es nicht so gut, also wollte ich da jetzt auch nicht irgendwie so direkt den nächsten Stress anleiern. Dann ein paar Tage später, nachdem ich ja wieder in Bonn war, kam ein Video bei ihm beim Instagram-Account. Das wurde hochgeladen. Es war so in Schwarz-Weiß gehalten. Da hat er sozusagen nochmal so dargestellt, dass er diese Problematik hat, dass er diese letztlich eine psychische Erkrankung hat.
So Depression.
Ja, Depressionen, Panikattacken, Angststörungen und so weiter, ne?
Ja, es geht ja ganz oft so Hand in Hand, ne? Also wenn du.
Genau. Also er hatte dann auch geschrieben, Diagnose ist dann irgendwie, weiß nicht, manchmal sagt man Burnout, manchmal sagt man das. Ich bin kein Arzt, keine Ahnung, frag mich nicht. Und das war halt so ein. Ich bin Koch, genau. Und das war halt so ein Clip, der war schon professionell gemacht, ne? Also mit Slow Motion, Schwarz-Weiß, Hans Zimmer-Mucke drunter und so. Also jetzt nicht so eine Story-Video, sondern schon richtig professionell produziert. Und dann kam ein paar Tage später eine Story von ihm, eine ziemlich lange Story. Da hat er dann offenbart, dass jetzt seine Steuerprüfung durch ist, die jetzt, glaube ich, schon fast 1,5 Jahre oder 2 Jahre sogar schon her ist. Also so lange hat die ganze Steuerprüfung gedauert. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Ja, okay, weil ich will jetzt gar nichts falsch sagen. Aber ich meine, es wäre so lang gewesen. Und jetzt wäre sozusagen, kam der fette, fette Batzen vom Finanzamt auf den Tisch. Er muss 250.000 Euro Steuern nachzahlen. Ja, also 250.000 Euro Steuern nachzahlen, die laut Finanzamt zu wenig gezahlt wurden. Aus Jan Likes Sicht ist das nicht der Fall. Also vieles von dem, was das Finanzamt behauptet, sagt Jan Like, ist nicht gerechtfertigt. Also die hätten Einnahmen geltend gemacht, die er seiner Aussage nach nie gemacht hätte. Also zum Beispiel, er sagte es irgendwie kostenlos irgendwo auflegen, was er zu der Zeit wohl gemacht haben soll. Und das Finanzamt sagt aber, du hast zu der Zeit Gagen von 10.000, 20.000 Euro bekommen, also veranschlagen wir für diesen Gig diese Summe. Auf jeden Fall.
Na gut, aber ein Gig kommst du ja nicht auf 250.000 Euro, ne?
Also nee, dann kam noch hinzu, das hat er ja dann noch gesagt, dass das riesige Loft, was er hatte, das hat er in der Story erzählt auch, das hätte 3.600 Euro Miete pro Monat gekostet. Das hat er 2 Jahre lang als Gewerbefläche angemeldet. Allerdings stand da auch ein Bett drin und er hat, so wie er es in der Story sagt, auch eben dort genächtigt. Mhm. Also hat das Finanzamt gesagt, sorry, das ist keine Gewerbefläche, das kannst du nicht als Betriebsausgabe rechnen. Und ich glaube, wenn du dann schon... Ja gut,
das klingt auch erstmal plausibel, ne? Also wenn du da ein Bett hast und darin schläfst und so. Dann ist es kein Geschäftsraum so, ne?
Genau, also es gibt ja die Regel, du darfst, also es gibt Gewerbeflächen und es gibt Wohnflächen.
Ja.
Ne? Das ist so vorgegeben und letztlich ist das ja der Sinn dahinter, dass du, dass Gewerbeflächen sind tendenziell günstiger.
Ja.
Weil du für ein Gewerbe brauchst du einfach meistens mehr Platz. Du hast viele Leute, die du unterbringen willst. Und wenn jetzt irgendwie, er hatte glaube ich so 230 Quadratmeter. Und deswegen ist das ein bisschen günstiger. Aber damit dann halt sich diese Wohnflächen und Gewerbeflächen nicht in die Quere kommen, darfst du in Gewerbeflächen nicht wohnen. Logischerweise. Macht ja irgendwo auch Sinn, ne? Du musst das ja irgendwie trennen, sonst hast du irgendwie völliges Chaos. Sonst mietet sich irgendwann einer in der Bonner Innenstadt ein Schaufenster und pennt da, ne? Also das ist dann irgendwie nicht der Sinn der Sache. Also man will das halt irgendwie ein bisschen trennen. So. Auf jeden Fall hat er dann auch dort gepennt. Er sagte, er wäre aber anders gemeldet und hätte eigentlich in einer WG gewohnt mit einem Kumpel.
Okay.
Das ist dann halt immer so ein bisschen, natürlich klar. Aber ich bin da auch kein Steuerfachmann, also
Ich auch nicht, aber also wenn ich jetzt, also selbst, wenn ich jetzt 3.600 Euro mal 12 Monate mal 3 Jahre, da komme ich ja immer noch nicht auf 250.000 Euro nachzahlen. Ne?
Ja gut, aber da kommst du schon, ja doch, du kommst schon auf fast 150.000, ne? Also die du...
Ja, 129.600 sind das.
Ja. Plus, was weiß ich, also...
Aber die kannst du ja nicht komplett absetzen.
Nee, also er hat, wie gesagt, also wenn du... Worauf du hinaus willst, ist 250.000 Euro Steuern nachzahlen, ist natürlich schon auch heftig. Also, das heißt auch, du hast extrem viel verdient. Ne?
Sagen wir mal so, ich will darauf hinaus, du hast wahrscheinlich auch Mist gebaut bei deiner Steuer und hast wahrscheinlich, und jetzt mal ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich nicht jeden verdienten Euro versteuert. So einfach ist das.
Ja, also das, ich glaube, so viel kann man schon.
Kostenloses Booking hin oder her bei 250.000 Euro. Ja. Da lief irgendwas nicht ganz korrekt in der Buchhaltung.
Genau, also das muss man auch mal bei der Sache natürlich so formulieren, wie es wirklich ist. Da wurden natürlich Steuern hinterzogen. Anders geht's nicht bei der Summe. Wir können darüber streiten, wie viel jetzt gerechtfertigt ist, ne? Aber das ist, wie gesagt, gar nicht unser Job. Aber man kann sagen, es wurden, also er hat Steuern hinterzogen, ganz klar. So.
Ja.
Und die muss er jetzt halt zurückzahlen.
Genau.
Und so wie er das schildert, hat er das Geld aber jetzt nicht mehr.
Ja.
Interessant. Also man muss ja auch sagen, er hat es nicht mehr, weil das haben, glaube ich, auch manche, ich habe so die Reactions darauf gesehen und manchmal war ich so ein bisschen verwundert. Ich glaube, die Leute haben teilweise so ein falsches Verständnis von Steuern zahlen. Also Steuer ist, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass sie dir, ich glaube, was ist Spitzensteuersatz? 49?
43, glaube ich, ne?
43, also maximal kann man dir 43%, glaube ich, wegnehmen. Mehr geht ja gar nicht. Also die können nicht, also auf keinen Fall können sie dir mehr wegnehmen, als du verdient hast. Das geht nicht. Und auch wenn, geht auch nur maximal, wie gesagt, sagen wir mal einfach grob jetzt mal maximal die Hälfte.
45% habe ich nachgeschrieben.
Ja, okay. Wobei natürlich das auch für einen Selbstständigen, ich weiß das ja selber, ich bin ja selber selbstständig, das stimmt natürlich auch nicht, weil vieles von dem, was du machst, sind ja wirklich Gewerbeausgaben, ne? So, also das heißt, dass du Ausgaben hast, die machst, die kannst du ja von der Steuer wieder abziehen. Also ganz effektiv ziehen sie dir keine 45% ab.
Naja, so. Also die ziehen dir halt dann 45%, aber 43%, aber dann zahlst du auch noch Gewerbesteuer, kommt auch noch drauf, weil du dann
Gewerbe hast. Ja, aber du zahlst diese 45% auf den Gewinn.
Ja.
Ja, so. Das heißt aber jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung, mir einen neuen farbkalibrierten Monitor kaufe, den ich zum Arbeiten brauche.
Das schmälert deinen Gewinn?
Das schmälert meinen Gewinn. Ne? Und trotzdem habe ich mir das ja geleistet. Also
ja,
das muss man halt bedenken. Also wenn du
viel verdienst, dann ruft dich irgendwann ein Steuerberater an und sagt, Herr Tavengo, ja, geben Sie mal ein bisschen Geld aus für Ihre Firma. Investieren Sie mal ein bisschen was,
genau,
weil sonst müssen Sie nachher alles versteuern.
Sonst musst du alles versteuern und dann überlegst du halt, ob manche Investitionen auch einfach sinnvoll sind. Ne? Aber es müssen halt Investitionen in dein Gewerbe sein.
So. Genau, das müssen absetzbare Sachen sein.
Also du kannst nicht irgendwie, dafür hast du ja einen Steuerberater.
Genau, du kannst nicht irgendwie dir Schmuck kaufen als Musikproduzent, weil das bringt nichts, sondern du musst halt irgendwie Studio-Equipment holen oder irgendwie sowas. Ne? Oder
interessant, was mich mal interessieren würde, wenn du selber Artist bist, ne? Also, dann könnte es ja sogar sein, dass zum Beispiel bestimmte Klamotten.
Nee, Klamotten geht. Ja, ja. Es
ist als Kostüm sozusagen, Arbeitskleidung, ja, ne?
Auch. Das geht. Also, das wissen, glaube ich, auch die wenigsten. Also, selbst, du kannst halt als DJ kannst du dir Klamotten kaufen, die kannst du absetzen von der Steuer.
Ja, guck mal.
Unter Vorbehalt sage ich das jetzt mal hier so.
Ja, aber das ist keine Steuerberatung hier, ne? Ja. Also, das muss man mal aufpassen, weil. Aber grundsätzlich, sage ich mal jetzt, also zum Beispiel bei mir ist es ja so, viele wissen jetzt, so mein Tavengo-Look ist jetzt meine rote Käppi und mein weißes T-Shirt. So, wenn ich jetzt 10 weiße T-Shirts und 10 Käppis kaufe für meine Tavengo-Auftritte sozusagen, dann könnte ich die absetzen. Das ist Arbeitskleidung.
Genau.
So, und warum ich das alles erkläre, ist gerade, dass man auf sich klar machen muss, die nehmen eben nicht einfach 50% von dem weg, was du verdienst, sondern von dem, was übrig bleibt. So, und wenn die jetzt noch 250.000 Euro haben wollen, dann hat der Jan dicke verdient, aber hat nichts mehr.
Ja.
Das hat er mich dann auch gesagt. Er hat dann gesagt, er muss jetzt, neueste Information war, dass das, also laut Story, ich habe auch nur die Infos, die ich aus den Stories kriege, dass er die Privatinsolvenz versucht noch abzuwenden, aber das war der Stand damals, dass jetzt er Privatinsolvenz anmelden muss. Das heißt im Grunde, er hat kein Geld, er kann diese 250.000 Euro nicht zurückzahlen. So viel, ja, so waren wir jetzt bei dem.
Ja, genau. Stand. Also das Finanzamt ist halt blöd, ne? Du kannst, wenn die was von dir haben wollen, du kannst mit denen nicht verhandeln oder so. Oder sagen, ich stotter das ab oder so, das geht nicht. Du musst es halt am Tag X, musst es haben und da abgeben. Und wenn du es nicht kannst, dann, ja, was ist dann eigentlich? Dann musst du eidesstattliche, wie nennt man das da noch?
Ja, die pfänden dann dein Konto, dass du.
Ja, gut, da ist ja nichts mehr drauf.
Ja, aber die Einnahmen, die kommen, können sie sofort dann.
Wird alles weggepfändet, ja. Also, das, dann ist auch blöd so, mit, dann wird dein Konto weggepfändet, dann kannst du deine Miete auch nicht mehr bezahlen.
Ja, ist übel. Ist übel, ja. Ich sage auch mal.
Das heißt, du musst auch in die Privatinsolvenz gehen, wahrscheinlich dann, ne?
So, ja, genau.
Um du hast einfach dann keine weiter, Wahl irgendwann damit du noch ein Dach über dem Kopf hast, weil dann zahlt, dann zahlt Sozialamt deine Miete und so weiter und so fort, ne?
Ja. Ich muss auch mal sagen, an der Stelle. Also man hat das in der Story auch so ein bisschen gemerkt. Der Jan hat auch selber zugegeben, er hat viel Scheiße gekauft, ne? Hat sich Uhren gekauft, die aus heutiger Sicht sagt, war völliger Schwachsinn. Das war im Prinzip einfach nur zum Flexen. Also hat er einfach das Geld letztlich ausgegeben für Scheiße, die letztlich, ja.
Also sagen wir mal so, du musst als Selbstständiger ungefähr die Hälfte immer zurücklegen, ne? Also wenn du 100 Euro verdienst, legst du 50 Euro irgendwo hin zur Seite und gehst da auch nicht mehr dran. Genau. Weil irgendwann kommt das Finanzamt und will genau diese 50 Euro von dir haben. Das ist so Faustformel. Ja. Und das hat wahrscheinlich der Jan nicht so ganz genau gemacht.
Er sagt dann auch, und da musste ich ihm auch tatsächlich dann wirklich zustimmen, das hat er nie gelernt. So, ja, stimmt. Und das muss ich auch sagen, ich habe das auch nie gelernt. Ne? Ja. Mir hat das keiner bei, man geht nicht in die Schule und kriegt das gesagt. Man kriegt Steuererklärung, finde ich, wäre mal so eine Sache. Wieso kriegt man das eigentlich nicht beigebracht? Wir haben so viel Zeit in der Schule und ich finde auch gut, dass man alles Mögliche lernt. Ne? Aber so
die Basics,
so Mietvertrag, Versicherungen abschließen, Steuererklärung, ey, das sind so Basics. Können wir diese Werkzeuge den Leuten einfach mal in die Hand geben? Das
verstehe ich nicht. So, ey, genau, wie fülle ich eine Steuererklärung aus? Wie lese ich eine Versicherungspolice und wie lese ich einen Mietvertrag?
Ja.
Die drei Sachen, dann hast du schon mal das halbe Leben gemeistert.
Ich glaube, vor allem müsste es ja eigentlich Interesse des Staates sein, dass das so ist, weil der Staat hat, das ist nämlich auch noch jetzt ganz wichtig, der Jan sagte in seiner Story, das Finanzamt will ihn jetzt ausquetschen, die wollen ihn brechen und so weiter. Und
ja, die haben aber keinen.
So, das wirkt so, aber eigentlich hat das Finanzamt da gar kein Interesse dran.
Nein.
Die haben doch gar kein Interesse an jemandem, der bankrott ist. Das ist doch das Schlimmste fürs Finanzamt. Ne? Ja. Also eigentlich haben die ein Interesse, dass jeder, der selbstständig wird, selbstständig in die Selbstständigkeit geht, der auch zum Beispiel jetzt schnell Geld verdient oder viel Geld verdient, dass der genau weiß, was er abgeben muss und so und wie viel er abgeben muss, das will der Staat doch. Der Staat hat doch gar keinen Bock daran, Leute krank zu machen, Leute pleite zu machen, weil das kostet uns am Ende ja noch mehr.
Also, ja, das ist so. Alles nicht so ganz. Also ich kann dir auch sagen, aus eigener Erfahrung, selbst wenn du einen Steuerberater hast, bevor der anfängt, mit dir zu sprechen, ja, und dir Tipps und Tricks erzählt, so, ne?
Ja.
Da musst du auch erstmal einen bestimmten Umsatz machen. Wenn du da, keine Ahnung, wenn du so 100.000 Euro verdienst im Jahr oder so, dann bist du für den Steuerberater oder in dessen Steuerberateragentur immer noch eine kleine Lampe. Und der beschäftigt sich gar nicht mit dir. Der macht einfach nur das Notwendigste und das ist eben die Umsatzsteuer, Voranmeldung ausfüllen und so weiter. Aber dass er dich mal einlädt zum Kaffee und sagt dir, wie können wir mal ihre Steuer optimieren, das passiert erst, wenn du, keine Ahnung, da musst du schon ein paar hunderttausend Euro verdienen. Ja. Weil die betreuen solche Büros, also ist zum Beispiel bei uns so ein Fall so, die betreuen andere Firmen noch und da geht es um Millionenumsätze. Und dann hier so ein kleiner Unternehmer, der da 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr verdient, also Umsatz macht, ist immer noch eine kleine Lampe. So. Da musst du selber drauf kommen, auch teilweise, ne?
Ja, und da muss ich aber auch sagen, da finde ich das Steuersystem auch so kacke, weil letztlich der Job des Steuerberaters, den gibt es ja nur, weil das System schlecht ist. Also jetzt nicht für große Firmen. Da geht es ja auch darum letztlich, dass er die Buchhaltung und alles macht, ne? Aber jetzt für so einen Selbstständigen, der, sag ich mal, so um die 50.000 verdient. Warum muss der überhaupt einen Steuerberater haben? Das System muss so eindeutig und klar sein, dass das halt ein Selbstläufer ist. Dass du da gar nicht in so eine, sag ich mal, in so eine Falle tappen kannst. Ja. Wieso kann ich überhaupt so viel Geld ausgeben, dass ich in so ein, ne, also ohne jetzt einen Kredit aufzunehmen. Kredit aufnehmen ist ja nur was anderes. Aber es ist ja de facto so, wenn ich jetzt relativ schnell viel Geld verdiene und das ausgebe, dann kann mich das Finanzamt ja quasi an den Eiern packen. So. Wieso geht das überhaupt? Das ist ja schon irgendwie merkwürdig.
Ja.
Da ist ja schon irgendwie so ein Fehler, ne?
Ja, also ja,
da
das
fehlt
ist
ja, da fehlt ja so ein Netz.
Ja, das Netz fehlt bei Selbstständigen, ne? Also wenn du irgendwie Arbeitnehmer bist, also ganz normal in der Firma angestellt, da wird deine Steuer direkt vom Lohn schon abgezogen, richtig, und so, da richtig, kannst du gar nichts falsch machen.
Nee, du kannst am Ende deine Steuererklärung machen und wenn du Glück hast, kriegst du noch was zurück.
Aber ja, wegen ein paar Kilometer fahren zur Arbeit.
Ja, so, ne? Genau.
Da kriegst du mal 100 Euro wieder oder so.
Genau, aber du kannst jetzt nicht diese Unsummen ausgeben und das Finanzamt sagt nachher so ding, 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 ding. Aber als Selbstständiger kann dir das passieren.
Als Selbstständiger. Und ich kann dir auch sagen, was auch Horror ist, und das ist auch dem Jan passiert, du hast viele Einnahmen, und die hat er mit Sicherheit gehabt zu seiner Zeit, wo er die Chart-Hits hatte da und ohne Ende gebucht war, mit hier Jan Like und dir dieses mit
Lockvogel
dem Lockvogel und so. Ja. Genau, das war ja so seine Hochzeit, ne? Und wenn dann auf einmal das alles wegbricht und du nicht mehr diese Einnahmen hast, also wenn über Nacht dir die Einnahmen wegbrechen, du aber mit großer Verzögerung diese Steuern bezahlen musst, ne? Also das kommt ja manchmal erst ein oder anderthalb Jahre später, wenn das Finanzamt von dir die Kohle haben will. Und dann hast du das, also dann hast du diese Einnahmen nicht. Dann kannst du die nicht mehr aus dem laufenden Betriebskosten bezahlen, sondern dann musst du die wirklich irgendwann mal zurückgelegt haben. Du durftest da auch nicht dran gehen. Das ist hart. Also dieses, wenn die Umsätze weniger werden. Ja, oder wenn du in einem Jahr 200.000 verdienst, im nächsten Jahr 50.000, das ist auch hart.
Ich denke mal, letztlich beim Jan wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass er wirklich halt in bestimmten 2-3 Jahren hat er wirklich extrem gut verdient.
Ja, stell dir mal vor, das wäre so weitergegangen. Ja. Dann hätte der jetzt einfach gesagt, okay, fuck, die wollen jetzt 250.000 haben von mir, aber die habe ich gerade, weißt du, weil ich gerade jedes Wochenende unterwegs bin und 15.000 Euro pro Booking kriege, habe 8 Bookings im Monat, so, dann kannst du das aus dem laufenden Betrieb bezahlen. Ja. Und Jan hat ja sich, glaube ich, dazu entschieden, diesen Kommerz hinter sich zu lassen und mit Leikender diesen eher unkommerziellen Weg zu machen. Und ist klar, dass man da weniger verdient. Oder?
Ja. Ich hatte eher, aber also ich weiß, ist immer so die Frage, hatte er denn die Bookings tatsächlich auch durch die kommerziellen Releases oder war das noch immer das Nachbeben von Berlin Tag und Nacht?
Ja, kann natürlich auch sein. Also ich will das jetzt auch gar nicht so weit vertiefen. Ne? Also es kann ja jetzt auch sein, jemand wie Jan, der kann sich auch neu erfinden. Also Grüße, wenn du zuhörst. Aber es kann ja sein, dass der zum Beispiel jetzt wieder ins Fernsehen kommt, ja? Und über Nacht genauso angesagt ist wieder und wieder fette Bookings kriegt. Und wenn sowas irgendwo potenziell möglich ist, dann bist du auch kreditwürdig zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Also dann kannst du sagen, hier, irgendjemand gibt mir einen Kredit vielleicht und dann kann ich die Steuerschulden davon bezahlen. Weil in naher Zukunft, keine Ahnung, spiele ich wieder mit bei Berlin Tag und Nacht oder so, ne?
Ich glaube da nicht mehr, aber.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß.
So. Ich schätze mal so in die Richtung, wir lassen uns da mal überraschen, aber vielleicht in die Richtung geht es, wenn er sagt, er kann diese Privatinsolvenz noch abwenden.
Ja,
aber ich habe ja noch mehr. Also er hat dann an dem Tag, das war vor 2 Wochen oder so, vor 10 Tagen, keine Ahnung, hat er ja gesagt, so, ich bin privatinsolvent. Und hat am gleichen Tag aber eine karitative Einrichtung gegründet, oder wie war das?
Genau, also dann hat es ein paar, also das war ein bisschen verwirrend, weil in der Story hatte er schon kurz angeteasert, dass ihn jetzt viele geschrieben hätten, so, ja, hier, wie können wir dich unterstützen und so. Also da waren seine Fans waren schon direkt bereit, für ihn Geld zu spenden. Und also um ihm irgendwie auszuhelfen finanziell. Und dann hatte er in der Story schon gesagt, ja, das kann ich nicht machen, ich kann euer Geld jetzt nicht einfach so annehmen dafür, ich habe ja Kacke gebaut, sinngemäß. Und dann hat er gesagt, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre eine Organisation, die Geld sammelt für Leute, die betroffen sind, also im Sinne, aber dann ging es wieder halt um die Krankheit, ne? Also dann ging es um die Depressionen und so weiter.
Also da muss ich mal eben nachfragen. Also die Leute wollten ihm finanziell helfen wegen seiner Steuerschulden oder wollten die ihm helfen wegen seiner Depression?
Ja, das ist jetzt eben, das ist auch so der Punkt, wo ich dann so sage, das habe ich alles dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr verstanden, weil sich das krass vermischt hat. Mhm. Ich habe, also so wie ich die Story verstanden habe, wollten sie ihm finanziell helfen, weil er aber auch gesagt hat, dass diese schwere diese Privatinsolvenz ihn jetzt auch noch zusätzlich fertig macht. Mhm. So. Also musst du jetzt mal überlegen, Ja, was heißt das? Also wollen sie ihm helfen, einfach nur um seine Steuerschuld zu bezahlen? Oder ist das letztlich einfach nur der Weg, weil sie ihm helfen wollen, gesund zu werden? Ne? Also das kann ich nicht sagen, dass die Motivation dahinter, was genau die Motivation dahinter war. Auf jeden Fall hat es nur ein paar Stunden gedauert. Und dann gab es die Seite Better Place irgendwas, also so eine Spendenseite für das Projekt Kirmeskopf, was er dann ins Leben gerufen hat. Und dort will er jetzt Geld sammeln für eine Organisation, die Menschen mit Angststörungen, Panik und so hilft. So. Das war aber alles noch sehr vage formuliert. Also ich meine, so wie ich die Stories gesehen habe, war das auch so, an einem Tag kam, bam, hier der Steuerbescheid, 250.000, bam, mir geht's richtig kacke und bam, ich habe eine Organisation gegründet.
Aber findest du das nicht ein bisschen seltsam? Du bist selber gerade von starken Depressionen gebeutelt, vermutlich auch verstärkt durch die Nachricht, dass du pleite bist. Und dann gründest du im selben Moment eine Organisation, um anderen Leuten zu helfen. Muss man sich nicht erstmal selber sortieren und selber... Ich kriege gerade nicht auf die Kette irgendwie.
Ja, das ist tatsächlich auch genau für mich ein großer Knackpunkt gewesen, wo ich konnte das nicht mehr richtig einordnen.
Das hat ja auch immer, wenn man jetzt mal ganz nüchtern darauf guckt, hat das ja auch ein bisschen so den faden Beigeschmack. Es könnte ja auch sein, dass das Geld, was da gesammelt wird, dass das vielleicht in die andere Tasche wandert, in die Steuertasche.
Ja, ne? Das steht auch in der Beschreibung von Kirmeskopf, stand das nicht so richtig. Da steht drin, mit einer Spende hilfst du mir und anderen Betroffenen. Also,
also hilfst du seinen Steuerschulden und, oder was?
Das war wirklich so der Punkt, wo ich so gesagt habe, das ist mir zu undurchsichtig. Ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich weiß es nicht. Also ich gebe dir recht. Ich finde dann auch zu sagen, ich hab heute den Hammer bekommen. Ich gründe heute eine neue Organisation. Finde ich, glaube ich, auch, das hätte ich nicht gemacht. Weil er sagt dir selber die ganze Zeit, er will jetzt erstmal gesund werden. Ne? Und das kommt irgendwie, das passt nicht so richtig zusammen.
Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen.
Was soll ich gerade noch sagen? Das ist mir entfallen.
Ja. Ich bin auch nicht so, ich bin jetzt auch kein, also ich bin wirklich kein Steuerexperte so, ne? Aber wenn du gerade in so einer Insolvenz bist oder so oder stuscht und dann fängst du an Geld zu sammeln oder so, das kann natürlich sein, dass sie das sofort wegnehmen, ne? Und dann.
Das habe ich mich auch gefragt, weil.
Kommt das nie an?
Er sagt das in der Story auch, dass auch der Steuerprüfer seine Stories guckt. Also das hat er in der Story so gesagt, dass der Steuerprüfer ihm auch bei Instagram folgt. So, das heißt, also der Steuerprüfer kriegt das alles mit. Der weiß, dass da jetzt zigtausende Euros an Gelder gesammelt wurden für die Organisation. Also letztlich kann er das Geld nicht für seine Steuerrückzahlung benutzen. Das geht ja nicht. Also,
nee,
er
kann,
ja, dann muss man halt das so hinnehmen, dass er dann jetzt, während er diese Steuergeschichte gerade auskämpft, er parallel so eine Organisation gründen will.
Ja, sehr, sehr, also tut mir leid, das klingt für mich ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht checke ich das einfach nicht. Für mich ist der Klassiker, weißt du, der Drogensüchtige, der ist dann irgendwann geheilt, ja, und dann fängt er an und hilft anderen und gründet irgendwie was, ne? Aber nicht mitten in seiner Drogensucht gründet er schon was, um andere Drogensüchtige zu helfen.
Ja. Also das klingt jetzt ein bisschen
hart,
aber... So, der
Nazi ist erst ausgestiegen aus der rechten Szene und dann fängt er an, was zu gründen und nicht schon als Nazi.
Jetzt hast du einmal Nazis, einmal Drogensüchtige. Aber ich gebe dem... Das klingt alles ein bisschen hart, aber
ich ziehe das auch beides zurück. Ich wollte das nur verdeutlichen. Das klingt, das ist doch so völlig untypisch.
Du bist noch völlig selber. Also, du bist selber, hast gerade den Unfall und willst Unfallopfern helfen, ne? Das ist... keine Ahnung, du stehst quasi noch unter Schock, bist an der Unfallstelle und fängst schon an, anderen Seelen zu sorgen.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, du hast das Hashtag-Ding gerade genannt, Schock. Also, wenn du am Tag X kriegst du die Nachricht, dass du pleite bist, das haut dich, glaube ich, erstmal voll von den Füßen weg so.
Ey, vor allem, wenn du einen Zettel kriegst, wo drauf steht, du hast 250.000 in der Kreide. Ich sag dir,
dann
würde ich auch kotzen.
Also, du kriegst einen Steuerbescheid vom Finanzamt, ne? Ja. 52.000 Euro zahlen Sie bitte zum, und dann hast du 4 Wochen Zeit.
Ich glaube, da kriegst du erstmal Panik, egal dann, wie gesund du bist.
Und dann sagt dir der Steuerberater, okay, wenn Sie es nicht zahlen in 4 Wochen, dann kriegen Sie noch einmal eine Mahnung und noch eine Mahnung, also nochmal 4 Wochen hast du Zeit. Mhm. Also du musst innerhalb von 8 Wochen musst das Geld irgendwie haben. Und ich glaube, dann kriegst du auch erstmal einen Schock. Und könnte ja sein, dass das dann auch so ein bisschen aus dem Affekt dann so, weißt du, so panisch, der Ertrinkende tritt im Wasser und weiß nicht, was er machen soll. So.
Ja.
Und dann kommen da vielleicht so seltsame Aktionen bei raus. Keine Ahnung. Aber es kann ja auch sein, dass das alles ziemlich cool wird. Wir beobachten das einfach mal, würde ich sagen.
Ja.
Und wir schauen da, wir haben da ein wachsames Auge drauf, dass das Geld auch da ankommt, wo es ankommen soll, oder?
Ja, also das ist halt, das wäre jetzt, finde ich auch, also das ist Pflicht, ne? Also das, wenn man schon Geld für eine gute Sache sammelt, ich bin auf der einen Seite bin ich begeistert, wie viele Leute da schon jetzt wie viel Geld gespendet haben.
Wie viel wurde denn gespendet bisher?
Ich glaube, jetzt sind wir bei 18.000, 20.000 oder irgendwie sowas.
Okay.
Also 18.000 bis 20.000, irgendwie sowas um den Dreh. Ich weiß es gerade, die aktuelle Zahl nicht. Und vor allem, haben, das erkennt man auch aus den Kommentaren und so, sind viele dabei, die selber irgendwie mal in der Klemme gesteckt haben, denen es nicht gut ging und so. Ne? Ja. Also das sind Leute, die würde ich mal ziemlich sicher behaupten, die haben es nicht richtig dicke. So, und da muss man natürlich mit einer großen Sorgfalt einfach auch rangehen. Ne? Bei sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war so die Story dazu.
Ja.
Wir sind gespannt, wie es da weitergeht.
Große Verantwortung.
Ja.
Okay.
Ja. Zieh nach. Wir müssen irgendwann noch ganz kurz über das Teal in Orange.
Wollte ich gerade. Teal in Orange. Ja, was da los?
Ja, wir kamen drauf, weil du hattest in einer Gruppe den Instagram-Account, oder nee, du hattest einfach was war das? Fabian Pharrell war beim WDR oder so. Fabian Pharrell, so ein DJ aus, ich weiß es gar nicht. Er war bei der WDR Düsseldorf, glaube ich, ne?
Genau.
In der Sendung.
Ja.
Und dann habe ich halt mal so geguckt und habe seinen Instagram-Account angeguckt. Und wenn man so die Bilderübersicht bei seinen Bildern, also diese Kacheloptik, wo die ganzen Bilder sind, ne? Da musste ich halt kurz mal so lachen, weil das ist alles türkis und orange, komplett.
Ja.
Also es gibt diese Farb, dieses Color Grading, ne, das ist jetzt nichts Neues, das ist bei Filmen schon ewig so gemacht worden.
Ja, damit müssen wir mal anfangen. Also man kennt das aus den Hollywood-Filmen, so Michael Bay, ne, dieses Gelb, also dieses, Türkis-Orange, ne?
Genau, Türkis-Orange.
Ganz oft sieht man das auf Filmplakaten auch immer, dass die eine Hälfte immer orange und die andere Hälfte immer türkis. Gebt einfach mal bei Google ein Teal, also T-E-A-L, and Orange. Und dann kriegt ihr, oder dann auf die Bildersuche, dann kriegt ihr sofort einen Eindruck, was wir meinen.
Worum es da geht.
Worum es geht, genau.
Also kurzer Background. Das geht darum, denn die menschliche Hautfarbe ist ja so im rosa-orange-Bereich und die Komplementärfarbe dazu ist türkis. Also das heißt, das ist die Farbe, die am weitesten sozusagen von diesem Orange weg ist.
Ja? Genau, wenn man einen Kreis hat, wo alle Farben abgebildet sind, sind die genau gegenüber sozusagen.
Genau gegenüber. So, und das heißt, wenn du möchtest, dass eine Haut, ein Hautton mega aufpoppt, dass der so bam in dein Gesicht kommt, dann musst du den Rest, also alles, was nicht Haut ist, am besten in so ein leichtes Türkis und Dunkel und so. Also du kannst natürlich noch mit Helligkeiten arbeiten, aber das ist so der Gedanke dahinter. Und das kann man halt natürlich total übertreiben. Also man kann das auf natürliche Art und Weise generieren. Ja, ne?
Das
also
machen gute Fotografen, können das so. Die warten richtig, genau das Tageslicht ab und positionieren das Objekt genau richtig im Bild und so natürlich
halt.
Ne?
Weil diese Lichtstimmung, die gibt es eben auch im Natürlichen halt. Ne? Also gerade Abendsonne ist orange und der Himmel ist blau. Also so türkisblau.
Und deswegen ist auch zum Beispiel so untergehende Sonne am Meer und so. Das ist immer gutes Objekt. Deswegen sieht das so schön aus. So.
Genau, das ist so, das gibt einem auch direkt so ein schönes, so, die Sonne scheint und dann ist so ein bisschen
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang,
ja. Ja, und auch man kennt das ja so, wenn du irgendwie ein Meer hast, einen Strand oder so, ne? So blaues Wasser, okay, aber ab dann, wenn wir von türkisem Wasser reden, dann sind wir alle im Gedanken in der Karibik. Mhm. Und das ist halt so dieses Ding, ne? Bei Fabian Pharrell ist es halt so, da wird alles in Teal and Orange gepresst. Selbst Bilder, die das im Prinzip gar nicht beinhalten. Also ja, da gibt's dann so Bilder, dann, da ist dann so eine Crowd oder so ein Zaun. Und dann haben die nachträglich einfach den ganzen Zaun so türkis, buff.
Ja, oder so. ich bin gerade auf seinem Account, der hat ein Bild von Berlin Tag und Nacht da gepostet, wo die ganze Cast-Crew da steht. Und das Bild, also man muss nur bei Google Berlin Tag und Nacht eingeben und Bildsuche, da findet man das Original, in den Originalfarben.
Ach geil.
Ja.
Also dann sieht man, dann was sieht die man, Bearbeitung
was,
war.
Was alles in Türkis umgefärbt wurde, ne? Und ja, und dann haben wir mal den Spaß gemacht, wir haben uns da mal andere Artist-Accounts angeguckt. Ja. Also zum Beispiel Mike Williams, der macht das auch.
Ja.
Also es gibt ein paar, die das machen. Aber die machen das alle dezent so, ne? Und
Bisschen dezenter, ja. Aber grundsätzlich, man findet schon krass viele Artists und man hat teilweise das Gefühl, die haben doch dieselben Agenturen, oder?
Ja, also genau. Also jetzt, wenn man das mal, wenn man einen Schritt zurückgeht und das mal von der Meta-Ebene ein bisschen betrachtet, warum macht man das eigentlich? Also dieser Instagram-Account soll dann wahrscheinlich mehr fürs Auge sein, soll ansprechender aussehen und da gibt es ja einen Sinn dahinter, warum man das macht, ne?
Ja, das ist letztlich auch wieder so, wo ich hätte jetzt gesagt Markenbildung, aber wenn ab dem Moment, wo das natürlich alle machen,
ja,
ja, dann wahrscheinlich einfach nur so ein, so dass du so einfach, erster Eindruck ist, boah, coole Bilder, boah, krasse, coole Farben, voll die krasse Farbstimmung und so. Und so aus einem Guss, weißt du, wenn du auf den Account gehst, das sieht ja auch erstmal so aus, wie aus einem Guss dann, ne?
Ja.
Dass man halt so ein bisschen checkt irgendwie, okay, das ergibt teilweise einfach überhaupt gar keinen Sinn.
Aber. Ja, genau. Ja, es wird Panne, ja, wenn das übertrieben wird, meiner Meinung nach. Also wenn das too much ist so. Und deswegen haben wir das jetzt hier mal auch angesprochen.
Ich guck gerade bei Fabian Ferrell. Grüße,
wenn du uns das grüße, echt. Ja. Wir wollen dir nichts Böses, ne? Aber,
nein, gar nicht. Gar nicht.
Das ist teilweise schon witzig.
Ich halte gerade mein Handy in die Kamera. Und jetzt seht, also bei YouTube seht ihr das jetzt. Das ist so krass, wie du hast, also ich scroll so durch die Timeline, das ist alles türkis und orange.
Ja. Das macht man übrigens mit Photoshop, also Lightroom von Adobe, damit kann man das mal, gibt's so Presets, ne? Da kannst du
gibt's so Presets,
das normale Blau wie dann in Türkis umgewandelt und so.
Ja.
Und manchmal ist das dann auch ein bisschen lieblos. Also zum Beispiel das zweitletzte Foto, was er gepostet hat, da steht er dann vor dem Gitter auf der Bühne. Sieht ziemlich cool aus. So, irgendwie so random, so ein paar türkise Spritzer, das, yeah, das Bild, das ist dann so, oh fuck, ey, 3 Minuten, ah, scheiß drauf, mach einfach.
Ey. Egal, wir brauchen noch ein bisschen Türkis. komm.
Ja.
Ach, krass, das Berlin Tag und Nacht sehe ich auch gerade, ey, ja, alles türkis.
Ich mach dir das mal fertig, ich poste da mal gerade das Originalbild davon.
Okay.
Und das ist, da siehst du das, also die Leute haben die blaue Klamotten, haben die, alles was blau ist, wurde umgefärbt in türkis.
Ja.
Dann.
Ja.
Und, ja. Auch das werden wir mal in Zukunft weiter beobachten, ob sich das weiter so zum Trend entwickelt. Und ich finde das einfach nur, ich finde das überhaupt nicht schlimm, mich stört das auch nicht. Ich finde das sogar eigentlich ganz lustig. Also genau, ich finde es ganz lustig so. Das ist so, das ist so der, das mal beobachten.
Bei mir ist das ja auch immer so. Ich finde es immer lustig, wenn man so Sachen erkennt, weißt du? Wenn du so Muster erkennst.
Mustererkennung, also, ja, genau.
Letztlich haben wir ja schon öfter festgestellt, in diesem ganzen Business ist halt so super wenig Zufall, ja.
Mhm.
Eigentlich fast, also vor allem ab einer gewissen Größe ist fast nichts mehr Zufall. Und das ist dann halt immer interessant zu sehen, wie dann der eine das versucht, der andere das macht und wie dann alle irgendwie das Ähnliche oder das Gleiche machen.
Ja. Gut, Sinan, ich glaube, wir haben einige Hörernachrichten gekriegt.
Ja.
Wollen wir uns die mal anhören?
Jo! Ich muss nur, warte hier, die erste, so, da.
Moin, liebe Klangküche. Ich bin Tom, ich komme aus Bremen und ich habe mir gerade eure Free-Folge Nummer 72 angehört, wo es ja darum geht, dass Rekordbox eine Anbindung an Soundcloud bekommen hat. Und da möchte ich euch mal ans Herz legen, guckt euch mal Denon an, insbesondere momentan in Denon Prime 4. Der hat jetzt mit einem Beta-Update Anbindung an Tidal bekommen, soll in Zukunft noch Anbindung an Soundcloud und an Beatport-Link kriegen, genauso wie die SC5000-Player. Und das Ding ist der absolute Killer, finde ich persönlich. Man kann eine SSD reinbauen, dementsprechend einfach auf den Tisch stellen. Kein USB-Stick, kein Laptop, einfach Strom ran, Anlage ran und die Party kann losgehen.
Als ja, ein Werbesprecher von
Achso. Weiter so richtig gutes Zeug, was ihr da macht.
Richtig gutes Zeug.
Wer sagt denn das? ich gucke mir gerade den Denon Prime 4 an. Kostet 1800 Euro das Ding. Ist ein Standalone 4-Kanal. Ist schon ein krasses Teil. Also, ja.
Ja, finde ich interessant. Also im Prinzip, ich wusste das nicht, aber im Prinzip hat Denon offensichtlich das gemacht, was wir schon immer so vermutet hatten. Auch, glaube ich, schon vom Jahr mal hier gesagt. Irgendwann haben die Dinger Anbindung direkt im Player mit Festplatte. Ja. Ne? Genau das. Ich möchte mal eben kurz noch die Gelegenheit ergreifen und hier über Soundcloud in Recordbox Erfahrungen weiterzutragen. Ich war ja richtig begeistert davon. Jetzt habe ich aber einen mega Bug oder so. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber ein Fail sozusagen rausgefunden. Und zwar.
Ist das was man fixen kann oder ist das
ja, ein muss grundsätzliches man, muss man fixen. Ist ein riesen, okay. Geht fast so weit, dass du das Zeug nicht benutzen kannst im Live-Betrieb.
Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also, du hast oben dein Suchfeld für Soundcloud und du tippst ein, irgendwie David Guetta willst du suchen. Dann tippst du David ein.
Warum auch immer man das eingibt, ja? Okay, war Spaß.
Genau.
Okay.
Hör zu, es wird ein bisschen kompliziert. Also David G und dann. Wenn du aufhörst zu tippen, so eine halbe Sekunde ungefähr, fängt er schon an zu suchen und spuckt dir die Suchergebnisse raus. Ja?
Verstehe.
Also keine Tastatur.
Wenn du nicht schnell genug David Guetta tippst, was passiert dann?
Ja, genau. Also du tippst David G ein und dann kommt alles David G. Und dann willst du weiter tippen, nach 2 Sekunden, guckst einmal so und willst weiter tippen, aber dann ist das Suchfeld nicht mehr aktiviert. Also sozusagen die Maus ist nicht mehr reingeklickt in dieses Suchfeld. Das heißt, wenn du David G eintippst, eine Pause machst und dann mit Uetta weiter tippen willst, tippst du nicht weiter, sondern drückst Shortcuts auf deinem Laptop. Ja?
Oh.
Genau, und es gibt Shortcuts in Recordbox, die sind dann zum Beispiel Stopp oder Pause. so auf den ganz normalen Tasten. Und dann passiert dir das im Live-Betrieb, du tippst ein und dann klick und dann hast du auf einmal den Song gestoppt.
David Guetta stopp.
Genau, also du musst David Guetta in einem Rutsch durchtippen, ohne dass du da eine halbe Sekunde Pause hast.
Ja, komm, und das da macht das Ding... Es gibt einen ganz easy Workaround. Ja, du öffnest einen Browser, gibst David Guetta ein, machst Steuerung A, Steuerung C, gehst ins Suchfeld, drückst Steuerung V. Also bitte, ein bisschen kann man.
Ich frage mich, wie bescheuert muss man sein, das so zu entwickeln? Also gibt es da keine Beta-Tester oder so, die das mal?
Ist das nicht noch Beta oder ist?
Nee, es ist Vollversion. Nee? Ne? Das ist richtig drin. Ist der Horror.
Okay. Ja gut, okay, aber das ist ja zum Glück, ich dachte jetzt kommt irgendwas Grundsätzliches. Nee, aber das ist ja zum Glück, also das ist ja Software. Das müsste man ja updaten können, ne? Also das ist...
ja, also das ist total übel gemacht. Also du kannst...
Da macht Microsoft demnächst ein super Update zu und dann läuft die.
Also so viel dazu, ne? Also passt auch, wenn die... Aber also du musst halt schnell tippen, dann geht's, ist auch cool. Hat mir auch geholfen sogar jetzt am Samstag.
Okay.
Aber ich habe dann auch einmal den Sound auf Pause gemacht, so. Weißt du?
Ja, unangenehm.
Dann nervt halt. Ne?
Laptop, wie warst du angebunden? Hattest du einen Hotspot oder hattest du
WLAN-Zugang? Ja, WLAN-Zugang.
Ah, okay.
War total also geil.
War kein Problem dann.
Nee, war ein Hotel
und dann wenn, so. Genau, und wenn du jetzt den Song reinlädst, ne? Mhm. Lädt er den komplett rein? Also das heißt, wenn du ihn geladen hast, wenn dann das WLAN ausgeht, ist egal?
Ja.
Okay, weil das wäre ja auch noch so ein, das könnte man ja auch noch verkacken, weißt du, so den Song nur zur Hälfte geladen. Und dann hat der
der lädt ihn auf deine Festplatte runter, ne, als verschlüsseltes File oder so, dass du den nicht auch irgendwie dann noch...
Stell dir vor, so im Song so Buffering, waiting for Wi-Fi.
Das haben sie gut gemacht, also du kannst ihn auch dann erst abspielen, wenn er runtergeladen ist, das haben sie gut gemacht.
Okay.
Aber dieses Suchfeld, das haben sie voll verkackt. Also ich schreibe da auch, ich berichte das mal, ich schreibe da heute noch, ins Pioneer-Forum schreibe ich da mal rein, dass das so gar nicht geht. Und ich bin mal gespannt, ob sie da was machen.
Fang an mit, hey, ihr scheiß Idioten, Mann.
Nein, also man muss
auch... Das ist immer so die Stimmung.
Jede Software ist ja ganz jung und das braucht ein paar Jahre, bis sie weiter... Aber da haben sie echt erstmal...
ist eine Bananensoftware heutzutage alles. Reift beim Kunden. Also du schmeißt es erstmal raus und dann sollen die halt sagen, was daran scheiße ist.
Aber also zur... weiß nicht, wollen wir noch zu der Frage von dem... Bremer?
Ja, also erstmal fand ich es super interessant wieder, er hatte gesagt, Tidal, Soundcloud und Beatport Link, kein Spotify. Spotify ist einfach nicht gefragt bei so diesen DJ-Sachen. Warum?
Wahrscheinlich Lizenzkosten oder so.
Ja.
Wahrscheinlich sagen die, könnt ihr machen, aber dann wollen wir von euch X Kohle haben oder so. Oder
Stimmt, das ist vielleicht für die
Großen?
Für die Großen, also für Pioneer ist es vielleicht billiger, Soundcloud reinzunehmen. Wahrscheinlich ja. Kriegen die einen super Deal mit Soundcloud. Und Spotify sagt so, nö.
Genau.
Kostet Millionen.
Und du hast mit Soundcloud hast du meinetwegen 90% denselben Kram, den du auch in Spotify hast. Hm. Und irgendwie so.
Ja, gut, ich sag ja, also gerade für Berufs-DJs macht es keinen Unterschied. Also,
nee, oder
ob du jetzt dein Tidal-Dingsbums da hast oder.
Also, ich.
Bei Tidal weiß ich nicht, ob der Katalog so groß ist.
Der tut sich nicht viel. Also, nicht? Wenn du nicht jetzt irgendwie ganz unbekannte Musik suchst und. Also, wenn du ein ganz normaler DJ bist, der irgendwie Mainstream unterwegs bist oder selbst wenn du noch im Tech-House oder so unterwegs bist, findest du das alles. Also, ich habe ein Deezer-Abo, ich habe ein Spotify-Abo und ich habe ein Apple Music-Abo. Und da tut sich nichts, das ist alles gleich.
Okay. Ja, wahrscheinlich sind dann so ausgewählte Titel, die du dann nur bei dem einen und nur bei dem anderen kriegst, aber.
Es gibt manchmal.
Es ist nicht so wie bei Netflix, wo es komplett unterschiedlich ist zwischen Netflix, Amazon und Co.
Nee, es gibt hin und wieder gibt es Beatport Exclusive, ne? Dann sind die Sachen vier Wochen oder so bei Beatport Exclusive. Dafür, also für die DJs, die wirklich da das Allerneueste spielen wollen, ne? Im Stream.
Ja, und vor allem halt so Techno Tech House, ne?
Ja. Ja, genau.
Die Extended-Versionen und so, dann brauchst du Beatport-Link.
Genau, wenn du so ein Techno-DJ bist oder so, ne? Dann klar, aber na, ansonsten.
Ja, ansonsten noch zu seiner Sprachnachricht. Ja, ich weiß, dass du nach wie vor, also ich glaube, du bist gar nicht so richtig, du bist ja nicht gegen Denon, aber Denon ist halt nicht Club-Standard. Und das ist halt der Punkt, ne?
Das ist der Punkt. Ja. Also, wenn Denon jetzt irgendwie Clubstandard werden würde, dann machst du da auch mit. Das ist einfach so, ne?
Ja. Also ich fand, ich hatte ja ein paar Denon-Controller hier, ich fand die super. Aber war halt kein Recordbox. Also, ne? Ja. Das muss man halt bedenken. Das ist das Einzige, das klingt so doof, ne? Aber also wenn du Alleinunterhalter bist, ist das vielleicht sogar egal. Also wenn du jetzt selber so DJ bist und der hatte ja von diesem Controller jetzt diesen Standalone gesprochen, dann ist es ja letztlich egal. Dann bringst du ja dein Equipment meistens mit.
Ja.
Wenn du jetzt so Hochzeits-DJ bist, dann ist vielleicht sogar dieser Denon-Controller echt das die eierlegende Wollmilchsau. Kann sein, ne?
Ja.
Das will ich gar nicht bestreiten.
Nee, absolut. Also könnte ich mir sogar vorstellen. Also wenn ich nur Mobil-DJ wäre, ne? Also wirklich dieses Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Geburtstage und so, wenn du das machst, wenn du die Wahl hast, ey, dann kannst du dir echt einen Denon holen, also zwei Denon-Player zum Beispiel oder einen großen Controller. Why not?
Ja.
Aber sobald du irgendwie ein Club-DJ bist oder ein Booking-DJ und deinen USB-Stick aus der Tasche holst und irgendwo reinstecken musst, dann wird's schon, da brauchst du Pioneer, das ist einfach so.
Ja, wenn du in dieser Industrie damit spielen willst, dann musst du auch den Industriestandard können.
Ja.
So ist das halt.
Ja.
Okay, hören wir mal die nächste Nachricht.
Ja.
Ja, schönen guten Morgen, kann man ja schon fast sagen. Ich habe wieder mal zwei Fragen für euch. Und zwar überlege ich momentan, mich als DJ für ein Internetradio zu bewerben und wollte mal gerne so eure Meinung wissen, ob ihr sowas gut findet, ob ihr denkt, dass das halt eine plausible Alternative ist, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, sich bei so einem Internetradio zu bewerben, oder ob das heutzutage gar keinen Sinn mehr macht. Ja, und die zweite Frage ist, ich war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, auf der Connect gewesen und ich war schon vorher auf einige anderen Festivals, auf Hardcore-Festivals zum Teil schon, und die haben immer mit ihrem imposanten Bühnenbild begeistert und alles. Und muss dann aber ganz ehrlich sagen, dann bin ich auf der Connect gegangen, auf meinem Spezialgebiet Technoparty, und muss sagen, da war gar kein Bühnenbild. Da war einfach nur eine fette Lichtshow, eine fette Lichtkoordination, die eigentlich für mich sogar fast noch krasser war als jedes Bühnenbild, was ich je gesehen habe, auf egal welchen Hardcore-Festival, ob es Dominator war, Cubase oder sonst was, wo die da, weiß ich nicht, 5 Meter hohe Bühnenbilder bauen, fand ich diese einfache Lichtshow schon viel krasser. Und ich wollte gerne wissen, so, was denkt ihr, findet ihr besser? Findet ihr halt koordinierte Lichtshows besser, so wie ich das jetzt festgestellt habe? Oder seid ihr eher für die riesigen Bühnenbilder, wo man dann so echt verspielte oder verträumte Sachen drauf irgendwie darstellt? Ja, das war eigentlich auch schon meine Frage. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Nick van Dijk.
Gut, was war die erste Frage?
Man kann ja schon fast guten Morgen sagen. Nee, das war der erste Satz. Weil wir nehmen jetzt hier übrigens gerade 21 Uhr am Montagabend auf.
Ja.
Aber man kann ja schon guten Morgen sagen. Ja. Also die erste Frage, Habe ich glatt schon wieder vergessen.
Ich habe die gerade auch vergessen, weil ich habe währenddessen das Connect-Festival geguckt.
Sinan, wir werden alt.
Ja, ja, warte mal, was war denn die erste
Frage? Mach doch mal an.
Boah, ist das peinlich. Warte.
Die war auch so kurz. Ist,
ich war jetzt vor 2 Wochen wieder mal 2 Fragen für Internetradio zu bewerben.
Ah ja, genau. Ah, ja, genau.
Internetradio.
Ah. Internetradio. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen, dass wir das schon vergessen haben. Das ist eigentlich ja, die Antwort. Ja.
Ich kenne, also ganz einfache Antwort, ne? Check mal die Zugriffszahlen, das müsste man noch sehen können. Ja. Wie viel hören dazu? Weil ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Internetradios gibt, die so quasi so Kultsender sind, wo dann doch irgendwie 500 bis 1000 Leute zuhören. Oder ob das am Ende für Liebhaber bei 20 Leuten landet. Ne?
Ja, ich befürchte 2000. Also es gibt natürlich noch große Webradios, aber da kommst du ja nicht so als Newcomer ran. So, ne? Du fängst ja irgendwie bei den kleinen Dingern an. Und da bin ich
wie funktioniert das überhaupt? Also gibt's eine App dafür? Ich habe mich mit Webradio gar nicht beschäftigt.
Also ich bin da auch überhaupt kein Experte. Die haben alle, also ich habe mal ein, zweimal was gestreamt für so ein Webradio. Da kriegst du so eine App, die startest du und, also wie hier, Teamspeak. Und die sendet dann die greift dann dein Ausgangssignal ab und sendet das dann an irgendeine IP-Adresse und die...
Okay.
Das ist dann die IP-Adresse von diesem Radio und so, ne? So geht das dann.
Ja.
Also relativ easy. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Das kommt auch darauf an, was du vorhast. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendeiner von den etwas bekannteren Leuten in der DJ-Szene, dass die mal mit einem Webradio angefangen haben oder so. Oder wüsstest du, also, ob ein Zed oder ein Tujamo oder...
Nee, aber ich glaube, also wenn ich ihn jetzt... er sagt ja, er geht auf Hardcore- und Techno-Festivals.
Ja. Ne?
Ich glaube, Zed und Tujamo ist gar nicht seine Baustelle. Deswegen weiß ich es nicht. Also vielleicht gibt es tatsächlich ja irgendwie so undergroundige Techno-Webradios, die dann ihre 500 Zuhörer haben, ich weiß es nicht. Da kann das dann Sinn. Aber also wie gesagt, ich würde, bevor du da irgendwas machst, check irgendwie die Reichweite. Versuch rauszufinden, was das an Multiplikator bringt. Ne?
Also ich weiß ja hier so, es gibt ja einer der größten Sender, war ja in Deutschland Technobase FM oder ist immer noch, weiß ich nicht genau. Ich habe da auch keinen Überblick über Zugriffszahlen oder so. Aber die machen ja auch im echten Leben Events, ne? Also die buchen ja regelmäßig die Turbinenhalle in Oberhausen und dort können auch deren DJs auflegen. Also das kann schon dir eine Möglichkeit geben, irgendwie dann nachher richtig vor großem Publikum live aufzulegen.
Ja, ja, ich sag ja, man muss gucken, ob das sozusagen eine funktionierende, also ein funktionierendes Gesamtkonzept ist. Wenn das einfach nur irgendwie so ein random Webradio ist, ne? Mit, weiß nicht, 20 Zuhörern.
Und dann weiß ich nicht.
Da hast du davon nicht viel. Da kannst du letztlich dann deine Mixe auch machen, kannst du bei YouTube und bei Mixcloud hochladen. Ne?
Ja, da würde ich...
Wahrscheinlich wirst du auch Leute erreichen.
Ich würde jetzt sagen, wenn du vielleicht, um irgendwie ein bisschen was Erfahrung zu sammeln und so ein bisschen Moderation und so, ne, kann man da vielleicht mal mit anfangen, mal reinschnuppern, aber ich würde mich da jetzt nicht irgendwie jahrelang mit beschäftigen.
Ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Ja. Connect Festival, ich habe während er das erzählt hat, während ich die erste Frage vergessen hatte, habe ich Bilder davon geguckt, sah schon relativ krass aus, also ganz viele diese Moving Heads, ne, diese riesigen Leuchten und so, also er sagte ja, einfach unfassbar krasse Lightshow, dafür aber eigentlich kein richtiges Bühnenbild, so. Ja, was sagst du, wie ist das für dich?
Kommt drauf an, also im Club und so, da will ich mal fette Lightshow haben. Beim Festival finde ich, ist das schon cool, wenn das Bühnenbild auch irgendwie so zu so einem Gesamtkonzept passt. Ne? Also das haben ja alle. Ne? Also Airbeat One hat jedes Jahr ein Motto, irgendwie so ein Land, ne? Also England oder Indien und so. Und dann finde ich, muss auch das Bühnenbild das schon hergeben, statt einfach nur ein paar Lampen.
Ich glaube, hängt doch eigentlich letztlich damit zusammen. Ist das ein Festival, wo du vor allem auch im Tageslicht bist, ne? Weil dann sieht es sehr trostlos aus.
Genau.
Wenn du sowieso nur in eine Halle gehst, die unfassbar dunkel ist, und du bei vielen bewegten Lichtern und so weiter, dann siehst du ja auch nichts. Also, ne?
Das ist ein guter Punkt. Also du darfst nicht vergessen, also zum Beispiel Tomorrowland, so irgendwie, ich weiß nicht, da geht es auch um 13 Uhr los oder so mittags. Ja. Ne? Und nur die letzten 4 Stunden oder so sind ja eigentlich in der Dunkelheit. Wenn überhaupt. Ja. Oder 3 Stunden nur, ne?
Das
ist ja auch.
Genau, und deswegen ist das schon wichtig, dass das Ganze auch eben so eine, wie so ein Phantasialand irgendwie optisch was hermacht. Genau. Weil tagsüber kannst du halt nicht mit krassen Lichtshow arbeiten, weil die wirkt ja nicht.
Genau, die wirkt nicht. Und deswegen Bühnenbild.
Das Ding ist halt, Sonne, die Sonne ist einfach so viel heller als alles andere. Ja. Kannst du machen, was du willst, tagsüber gewinnt die Sonne.
Ja, ja. Genau.
Also ich bin, ich glaube, weil ich halt auch so mehr Underground, Techno, Tech House und so, für mich darf es gerne einfach komplett alles dunkel sein und dafür coole Lichter.
Ja, von mir aus auch. Also ja. Im Club oder so, klar, da muss das blitzen und blinken und so Laser und so, aber weißt du, so Tomorrowland, du kaufst ja da den Eintritt in eine andere Welt und dann bist, wenn du dann, das ist so Stichwort Immersion, ne? Also wenn dann die Wege sind so mit Pilzen und alles ist Phantasialand und so und dann stehst du vor der Hauptbühne und das ist nur ein Gittergerüst mit ein paar LEDs dran, das ist natürlich Panne, also, ne? Deswegen, willst du nicht rausgeholt werden, da soll das weitergeführt werden, diese Immersion und da willst du drinbleiben und klar. Macht schon Sinn irgendwie, ne?
Ja, das stimmt schon. Also ich war ja auch vor zwei Jahren war ich auf dem Electrosize und die haben es auch echt schön gemacht. Also da gab es dann so einen Rundgang letztlich. Also du bist so eine Runde gegangen, kamst an allen Bühnen vorbei und überall. Es war sehr viel Liebe zum Detail. Und wenn du halt auch gerade da so rumläufst und noch im Hellen und so, dann kannst du dich an diesen ganzen Details halt erfreuen, ne?
Das ist halt so. Genau.
Okay.
Ja. Haben wir noch was?
Ja, eine Frage haben wir noch.
Hallo liebe Klangküche, diesmal fasse ich mich ein bisschen kürzer als 2 Minuten. Dafür habe ich aber auch 3 kleine Fragen. Und zwar A Cappellas auf Beatport. Wie sieht das da aus mit den Lizenzen? Könnt ihr mir da ein bisschen Auskunft geben? Weil ich habe gerade einen benutzt. Und was kann man denn jetzt damit anfangen? Steht hier halt nirgendwo. Nummer 2 ist...
Mach Pause!
Gecrackte Synthesizer. Was kann da auf ein...
So, was? Ja?
So, A Cappellas auf Beatport, wollt ihr wissen?
Erstmal, wie schreibt man A Cappellas?
Ach ja, genau, schreibt's in die Kommentare.
Schreibt's mal in die Kommentare, wie schreibt man A Cappellas?
Ja, wir haben heute den ganzen Montag diskutiert, wie man A Cappella schreibt. Also wir wissen, es gibt mehrere Schreibweisen. A, Leerzeichen, C, A, P, P, E, L, L.
Warte. Bevor ihr jetzt irgendwie, wäre mal lustig, schreibt mal einfach rein, wie ihr meint, dass, also wie ihr glaubt, dass das geschrieben wird, ohne nachzugucken. Schreibt's mal, wenn ihr jetzt bei YouTube unterwegs seid oder so. Ansonsten erzählt weiter, ja.
Also bei Beatport kann man A Cappellas kaufen und diese auch nutzen.
Als DJ?
Ich habe keine Ahnung. Also
du kannst sie in deinen Sets benutzen, aber ich wüsste nicht, dass man die wie bei Splice dann in eigenen Produktionen verwenden kann.
Also ich weiß, dass bei Beatport kann man auch Sample Packs kaufen.
Ja, jetzt ist die Frage, das vermischt sich da nämlich, glaube ich.
Gibt es da wirklich keinen Text? Da müsste ja irgendwo ein Disclaimer stehen.
Ja, das müsste irgendwo mal stehen, weil mir hatte jemand geschrieben, genau dieselbe Frage, ich weiß nicht, vielleicht war er das sogar. Dann habe ich gesagt, im Notfall einfach mal anschreiben und dann hat er mir geantwortet, darf man nicht benutzen. Also in dem Fall, in diesem Spezialfall dann. Ne? Mhm. Das fände ich aber auch ehrlich gesagt, also ja, das ist halt so komisch, weil manchmal bieten die A Cappellas an, damit DJs die ja in ihren Sets sozusagen, ne, so Live-Mashup-mäßig benutzen können. So Laidback-Luke-Style.
Also falscher Key, falsches Tempo.
Falscher Key, nicht in Takt. Zweiter Drop dazu, 4 Player, gib ihm.
Ja.
Aber ich glaube, das ist, ich habe das bei, ich weiß, dass bei Beatport das gibt, aber im Notfall musst du den Beatport-Support fragen, also wir müssen es eigentlich wissen.
Genau, wir können dir das nicht beantworten, keine Ahnung.
Ja. Deswegen bin ich bei Splice unterwegs, da weiß ich ganz genau, dass ich alles verwenden darf.
Ja.
Gut. So, dann nächste Frage.
Ja.
Gecrackte Synthesizer. Was kann da auf einen zukommen? Was sind die Konsequenzen? Und habt ihr sowas schon mal erlebt, dass jemand da irgendwie hops genommen wurde? Und die dritte Frage...
Stopp!
Ja, hab Stopp gedrückt. So. Nee, hab ich noch nie erlebt. Einen, der das gemacht hat, der muss jetzt 250.000 Euro Steuern nachzahlen.
Wir sagen aber, wir nennen keine Namen.
Wir nennen keine Namen, aber der hat leider den Silence gecrackt. Das war's.
Ich habe mal gesehen, da hat, also bei Silence ist ja der Klassiker, wenn der gecrackt ist, steht das ja in der Oberfläche, ne? Also steht der Name des Besitzers.
Nicht zwingenderweise, aber das ist dann meistens so Team Air oder so. Genau. Team Air hat ganz viele Cracks rausgebracht.
Und da gab's doch
und
mal...
steht da irgendwie so License bei Team Air oder so.
Da gab's ganz viele bekannte Leute. Also Martin Garrix macht ein Video, ne? Wie er Animals macht. Und war gecrackter Silence, so, ne?
Ja.
Und da gab es mal, ich habe es mal gesehen, da hat auch Silence, also Leonard Digital heißt ja die Firma, glaube ich, irgendwie so, ne?
Ja.
Die haben dann auch fleißig kommentiert. Dann aber mehr so aus Spaß. Also, ey, geiles Video, aber wäre schön, wenn du unseren Synthesizer auch kaufen würdest. So, ne? Zwinker-Smiley. Ja. Aber ich glaube nicht, dass jemand recht, also deswegen eine Strafanzeige bekommen hat oder so. Meinst du?
Ja gut.
Also ich kenne keinen zumindest.
Ja, ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt, wenn du jetzt sagst, das hat noch nie bei irgendwem zu einer Konsequenz geführt,
ja.
Ist es natürlich auch, also dann bleibt letztlich ja eigentlich nur zu sagen, dann plädieren oder dann hoffen die Firmen, dass man irgendwann zur Vernunft kommt und das Zeug einfach kauft.
So. Ja, also ich glaube, jeder Musikproduzent hat in seinem Leben schon mal eine gecrackte Version von irgendeinem Synth benutzt. Aber was die irgendwann auf den Schnürsenkel geht, und da sage ich auch aus eigener Erfahrung, ist die Update-Politik. Ne? Also so ein Silence, den willst du halt auch immer auf dem neuesten Stand haben. Ne? Und ja. Wenn du, dann kaufst du den irgendwann mal. Und dann hast du immer die neueste Version und so weiter und so fort.
Ich habe auch den Silence gekauft.
Ich auch.
Ja.
Ja.
Ich habe ihn aber auch schon mal gecrackt. Also ich oute mich da gerne. Also ja, ich glaube auch, ganz ehrlich, also ich sehe das mittlerweile so. Ich habe angefangen mit Mucke machen, da war ich 15. Ja,
ja, war bei mir auch so.
Ey, ich habe mit 15 keine Hunderte oder vielleicht 1000 Euro gehabt, mir irgendein das Zeug zu kaufen. So. Mittlerweile habe ich das alles, also habe ich mir erstens überlegt, welche Software ich haben will. Ja, das ist ja bei mir immer ganz krass, dass ich so sage, ich will bestimmte Sachen gar nicht. Aber deswegen habe ich habe mal sozusagen mein Plugin-Portfolio habe ich krass geschmälert. Aber das, was ich benutze, das habe ich auch gekauft. Also so, und das hat aber mit der Zeit einfach klar. Wenn du immer ein Geld damit verdienst, dann holst du dir das Zeug auch einfach.
Das ist der Punkt. Also ich höre das jetzt auch aus deiner Frage raus, so irgendwie. Du hast ja bestimmt für einen Kumpel gefragt, nicht für dich selber. Aber also spätestens, wenn man damit Geld verdient mit seiner Musik, ne? Und mit Geld verdienen meine ich jetzt nicht 1,50 Euro im Quartal, sondern vielleicht schon irgendwie 250 Euro im Quartal oder so, ne?
Ja.
Dann ist das Erste, was du machst, kauf dir die Software, die du benutzt, legal und du wirst glücklicher sein.
Ja, ja, du hast auf jeden Fall weniger Stress.
Du hast weniger Stress. Also heutzutage, es gab mal eine Zeit so, da war das nicht so krass, aber jetzt sind die, also mit Updates und so, also ich weiß nicht, ich komme auch noch aus einer Zeit, da hat man auch noch irgendwie Photoshop gecrackt gehabt oder so, vor 10 Jahren. Aber heutzutage ist ja alles in der Cloud und so, ne? Und dann ist das total geil, wenn du das gekauft hast, weil das updatet sich über Nacht und ist dann auch besser und aktuell und so weiter und so fort.
Ja, also das hat mittlerweile, es hat auch, das darf man auch nicht vergessen, den Vorteil, man kann sich natürlich durch diese ganze Crack-Scheiße auch viel einfangen, ne? Also du lädst dir da irgendwas runter und hoffst letztlich darauf, dass Team R dir das Zeug da irgendwie gecrackt hat.
Ja, du musst
natürlich auch die Frage stellen, warum machen die das eigentlich, weil die dich so lieb haben?
Ja, genau. Also du musst, also Team R, würde ich sagen, sind kriminelle Leute, ja? Also die verstoßen nämlich gegen Eulers und so.
Ja.
Nutzer. Und du musst irgendwelchen kriminellen Leuten vertrauen, dass die dir keinen Scheiß unterjubeln. Ne?
Das ist ja, aber das machen die. Weil das ist ja so, ganz ehrlich, so Nächstenliebe in allen Ehren und so. Ne? Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Team R irgendwie, dass das die Hacker von Team R so gedacht haben, hey, ich finde das ungerecht, die Leute müssen also viel bezahlen, hey, warum müssen wir mal zusammensetzen und alle Scheiß-Synthes auf der Welt cracken?
Ey, das ist das gleiche Problem habe ich mit Antivirenprogrammen. Warum soll ich Kaspersky, irgendwie so eine russische Klitsche da hinten, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, warum soll ich den Zugriff auf allen meinen Dateien geben?
Weil die dich lieb haben und sich um dich sorgen.
Mit ihrem Free-Virus-Scanner auch noch. Weißt du so, die wollen einfach, dass ich. Naja.
Frage ist: Thema. Sampling beim Produzieren. Bis wohin wird es denn so moralisch verwerflich? Sprich, man hat jetzt einen Loop, man hat jetzt einen Synth-Loop oder sowas. Ist ja klar, dass wenn man jetzt einfach die kompletten Stems da übereinander legt, so dass das halt irgendwie ein bisschen daneben ist, aber selbst da. Muss jeder selber wissen. Wie handelt ihr da? Wo ist eure Grenze, wo ihr sagt, das ist halt zu, ja, weiß ich nicht, das macht man halt nicht so, das ist halt Schwachsinn. So, bei mir ist es so, ich cutte die Loops immer so, weil wenn ich jetzt einen Bass brauche, den habe ich nicht als Preset in einem Synthesizer, ich kann den nicht generieren, dann nehme ich mir halt eine Bass-Loop aus Blyas und fertig. So, die Memo jetzt eine Minute, ich höre auch schon wieder auf, tut mir leid, okay, alles klar, gut, ciao. Und ich hoffe, Basti kommt jetzt endlich mal wieder, was soll die Scheiße hier, du?
Echt, ey. Was soll die Scheiße hier, du? Der antwortet, ey, jetzt muss ich ganz kurz hier meckern. Ja, ich habe heute in der WhatsApp-Gruppe den Basti gefragt, bist du heute am Start? Der hat nicht mehr geantwortet. Der
antwortet nicht mal mehr.
Alter.
Traurig.
Man kann ja aber wenigstens noch sagen, nö. Nö.
Ja, so ist das mit Sinan. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Ja, ob das moralisch verwertlich ist. Ich kann da mal zu sagen.
Aber er redet von Splice-Samples oder was?
Ja, genau, also so habe ich das verstanden.
Die dafür
also,
da sind, dass man die benutzt.
Du hast irgendwie einen Loop oder so und ob du den 1:1 so verwendest oder ob du den noch irgendwie bearbeitest oder manipulierst, also nicht manipulieren, hört sich negativ an, aber veränderst, bearbeitest und dann erst für deine Produktion los. Ich habe da einen ganz klaren Standpunkt. Ich finde da überhaupt nichts moralisch verwertlich. Du kannst ihn 1:1 nutzen, völlig okay.
Wie hieß das, der Song? Knas oder so?
Knas von Steve Angelo. Also,
der hat doch das Vengeance-Sample 1:1 genommen.
Ja, mehrere. Also was? Genau, es gab mehrere fertige Synth-Loops und Bassline und einfach nur...
Pack den mal auf die Playlist. Knas, ja. Steve Angelo. Genau. Da mal im Premium-Podcast hören wir da mal rein. Und dann finde ich noch raus das Sample, dass wir das mal vergleichen.
Ja, von Manuel Schleiß gemacht und Manuel Reuter. Ja. Die haben... Das weiß ich noch. Die haben damals die Spuren gemacht für den Song und haben gesagt, nicht gut, brauchen wir nicht. Und haben es dann auf ihre Sample-CD gepackt. Und Steve Angelo hat das einfach nur geschickt arrangiert. Fertig. Hit. Und, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also du musst aus diesen einzelnen Samples, aus diesen einzelnen Loops auch nochmal erstmal wieder einen Song arrangieren. Und das ist auch eine Leistung, ne? Und deswegen habe ich da kein Problem. Es gab es auch noch vor ein paar Jahren diesen Deep House Hit.
Sonnentanz. Klangkarussell.
Genau.
Ist ein Construction Kit. Das heißt, eine Samples, also im Prinzip hat irgendwer so 1:1 diesen Loop gebastelt, hat dann die einzelnen Elemente davon aufgetrennt und dann gesagt, hier Leute, könnt ihr kaufen, also im Sample Pack, so ein Construction Kit, da habt ihr die Kick einzeln, den Bass einzeln und dann hat Klangkarussell, das genommen, einfach wieder zusammengebracht, bisschen, glaube ich, arrangiert und hatte damit, glaube ich, einen Mega-Hit,
ja,
oder?
Also ich glaube, ein Mega-Hit. Also ein bisschen arrangiert finde ich jetzt ein bisschen untertrieben. Also du musst das arrangieren, ne? Du hast dann deine Loops und so.
Ja. Also,
aber
alle Sounds, die so zu hören waren, waren halt aus diesem Construction-Kit.
Genau, also das so ist...
Diese
das
Trompete,
ist,
die Harmonien und so,
ja. Was eine Trompete? Saxophon war es. Ich habe den Song mal auf unsere Playlist gepackt auch gerade. Kennt ihr so.
Okay.
Also man könnte ja vermuten, Klangkarussell hätten damals dieses Saxophon selber eingespielt oder so. Und die Synths, aber nein, das war alles schon fertig, wie bei Magic Music Maker. Die haben nur die Elemente zu einem Song arrangiert. Und dann wurde das Instrumental ein Club-Hit und dann haben sie noch Vocals drüber singen lassen und dann wurde es ein europaweiter Chart-Hit. Ja. Und finde ich überhaupt nichts moralisch verwerflich dran. Völlig okay. Dafür sind die Sample-CDs ja auch da.
Ja. Also da bin ich auch... absolut deiner Meinung, wir sind ja selten mal bei so einem Thema einer Meinung, aber da bin ich absolut deiner Meinung. Dafür gibt es Splice, damit man das zusammenschmeißt und letztlich hat auch keiner irgendwie einen Vorsprung, weil wir haben ja alle den Zugang zu diesen Samples, aber du musst was Geiles draus machen. Das ist ja die Kunst dahinter. Und ich finde es im Übrigen, da merke ich, ich komme ja auch mit Gimbal zusammen jahrelang so Housefly gemacht, also Hausmucke, wo wir nicht mal Splice-Samples, sondern einfach Songs aus den 70ern genommen haben und gesampelt und gecuttet und verändert und so. Und auch das war eine total kreative Arbeit und da sind Songs entstanden. Natürlich basieren die ganzen Samples auf anderen Songs, aber den Song, den ich daraus gemacht habe, den habe ich daraus gemacht, also beziehungsweise Gimbal und ich, und den hat auch niemand sonst so gemacht. Wir haben den so gemacht.
Ja. Der kriegt sowieso noch einen eigenen Fingerabdruck von dir, spätestens wenn du den Track danach, also du gehst ja eh noch dabei und mischt ihn,
Da,
also spätestens dann kriegt er immer noch einen leichten Fingerdruck und dann masterst du ihn noch und dann klingt eh schon wieder. Dann ist das nicht mehr das Original-Sample eigentlich. Dann ist es schon automatisch verändert worden. Aber Knas war halt auch richtig krass. Also gibt es ja immer wieder Versionen von Knas. Die Sonnentanz gab es gerade übrigens auch. Grüße an Jay Frog. Okay. Warte mal, packe ich auch mal auf die Liste, weil der hat die Samples auch benutzt in gerade einer seiner aktuellen Songs.
Ah. Ja, die sind ja
frei. Hey Baby.
Ich habe das ja auch gemacht bei der die Invisible Child von Kashmir. Benutzt ja so ein indisches Vocal. Und das habe ich bei Turkish Pirate benutzt, weil das auch von einer Sample-CD war.
Genau, ja.
Ich habe es runtergepitcht, habe es so ein bisschen anders gemacht und dachte mir so, hey, warum nicht?
Genau, man kann sich natürlich jetzt nach dem Sinn fragen, also du könntest die Knas jetzt nochmal 1:1 nachbauen und unter deinem Namen rausbringen. Das geht, aber da stellt sich die Frage nach dem Sinn, ne?
Ja, weil du wirst halt den Erfolg nicht wieder machen. Nein, also das, ja. Also Frage beantwortet, nichts moralisch verwerflich. Dann schon eher bei den gecrackten Synthesizern.
Auf jeden Fall.
Das schon eher.
Ja, schon. Ja. Ein Satz noch zu Synthesizern. Man muss sich auch mal vor Augen führen, da sitzen Leute, das sind in der Regel so One-Man-Typen oder so, ne? Mhm. Und die stecken da ihre Zeit und ihren Schweiß rein und das wäre ganz cool, wenn die da auch was für wiederbekämen, ne?
Ja, ja, also ich bin vor allem so ein großer Fan, bin ich von, es gab zum Beispiel dieses U-Lean Meter, das ist einfach so ein Messgerät, das zeigt dir, wie laut du gerade bist, ne? Das hat irgendwo aus dem Ostblock, weiß nicht, irgendwas, Kroatien, Slowenien oder so, kommt der. Der hat so ein Typ, der das selber programmiert und so und bin halt irgendwann auf diesen Plugin aufmerksam geworden und das habe ich mir natürlich gekauft. Also das ist dann aber auch, ne, 49 Euro, ein Typ, der das gebastelt hat und so, sowas unterstützt man halt auch gerne, ne?
Ja.
Ja. Und sowas dann zu cracken ist dann schon irgendwie, weiß nicht.
Ja. Ja, sowas zu cracken ist scheiße und sowas zu nutzen ist auch kacke dann, ja.
Genau. Ja, ja, ja.
Gut, Sinan, ich würde sagen, wir legen jetzt hier auf, damit wir fit sind für die Premium-Folgen.
Ich muss ja nur noch den Laptop ready kriegen.
Ja, das schaffst du ja heute Nacht. Hast ja noch ein paar Stunden, weil wir morgen
krankliche Premium.
Ja, genau. Also falls ihr es noch nicht seid, werdet Premium-Abonnent, dann supportet ihr nämlich uns. Ja. Also gleiche Analogie zum Synthesizer-Programmierer.
Und wir kosten nicht 49 Euro, wir kosten nur 5 Euro pro Monat.
Ja, so. oder 4 Euro im Monat, wenn du... Ja,
4 Euro.
Genau, genau. Wenn du ein längeres Abo abschließt, dann musst du nur 4 Euro im Monat bezahlen für die 2 Folgen. Klangküche extra die Woche.
Haben wir jetzt eigentlich selber auch Songs auf die Playlist gepackt oder nur irgendwas, was themenbezogen war?
Ich pack einen drauf. Ich mach's ganz schnell.
Okay, ich pack drauf.
Ich pack drauf Ride It von Regard.
Ride It von Regard. Okay. Ich mach's nicht ganz schnell.
Ich merke das schon.
Scheiße, was habe ich denn zuletzt so gehört, was ich cool fand? Puh.
Komm, nimm Trans Classic.
Nee, hab ich gerade auch keinen. Außerdem macht das keinen Sinn bei dir. Dann sagst du, klingt wie ein alter Trans. Fertig. Ende der Geschichte.
Hat nicht irgendwie Kygo was Neues oder so? Zed hat eine neue, glaube ich, ne?
Boah, hau ab, ey. Ich gucke gerade mal, ob Prida was Neues hat. Ich packe einfach die neueste von Prida drauf. Was ist denn da?
Überleg mal, ich erzähle mal kurz eine Anekdote zu Prida, habe ich gerade gelesen. Der hat ja Piano gemacht.
Ja.
Und der hat die Nummer gespielt damals. Und die kam überhaupt nicht an, nachdem sie fertig produziert war. In England ein Gig gespielt. Kam überhaupt nicht an, wollte keiner hören. Und dann hat er die nie wieder gespielt.
Ach krass.
2,5 Jahre lang hat er die versteckt und dann hat er die CD zufällig wieder gefunden und hat gesagt, okay, warte mal, ich spiele die jetzt doch nochmal. Und dann sind die voll ausgerastet, ne? Und das ist die Geschichte in dem Song. Also die lacht 2,5 Jahre rum, nur weil er einmal getestet hat und die kam nicht an.
Ja, da siehst du manchmal so Zeit, ne? Also Timing. So Moment. So was, wann du die spielst, was dann passiert, das ist so, das hast du manchmal nicht in der Hand. Sega Prider hat irgendwie seit einem Jahr nichts mehr gemacht.
Aber Eric Prydz, also das ist ja alter Ego.
Ja, ja.
Hat er nicht jetzt gerade ein Album rausgebracht?
Echt? Ist das dann so? Ich habe da immer nicht mehr verstanden, was der.
Nee, hat er nicht.
Bringt halt Unterschied glaube ich jetzt. War. Eric Prydz, nee, auch nichts. Das ist 2000.
Prider 15, Volume 3 oder so.
Ja, aber das ist doch 2018, oder?
Nee, jetzt gerade.
Echt?
Ja, das Beatbox Exclusive. Gibt's noch nicht auf Spotify.
Ah. Toll.
So ein bisschen warten.
Nee, warte, Prider. Doch, Prider 15 Volume 3.
Ja.
Gibt es.
Bei Spotify?
Doch, stimmt. Hey, ja, gibt's bei Spotify. Das ganze Album. Okay, dann packe ich jetzt einfach.
Ach, von Prider, ja, Prider,
ja. Ja, kannst du sehen, welcher der meistgestreamte davon ist? Ja, wahrscheinlich muss man so durchgehen, ne?
Ja, aber ist Terminal 5, glaube ich.
Der erste Song. Dann pack Terminal 5 drauf. Ich habe keine Ahnung, ich will es mal hören. Prider fand ich mal
cool. Ja, mach ich. Dann hören wir die in die Premium-Folgen einmal rein.
Ja.
Ja, cool.
Okidoki.
Gut, dann eine schöne Woche euch. Und ja, wir hören uns in den Premium-Folgen. Ansonsten alle anderen am nächsten Dienstag. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.